Wir lesen Sonntagmorgens Vers für Vers durch das erste Buch Mose und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Ihr könnt euch gerne die Bibel ausborgen von hinten, wenn ihr eure eigene da habt. Wir sind heute im Kapitel 27 und am Anfang den ersten Abschnitt von Kapitel 28 nehmen wir auch noch mit. Wir sind heute in einem Bibelabschnitt, der sollte wirklich verfilmt werden. Der wäre mindestens so gut wie eine Seifenoper, vielleicht so eine Reality-Show, so ein Familiendrama. In Österreich gab es diese Serie, die hieß Die Lugners, oder in Amerika gibt es so eine Serie über Ozzy Osbourne und seine Familie. Das sind so sehr dysfunktionale Familien und Isaaks Familie könnte da in der ersten Liga mitspielen. Ich möchte ein bisschen wiederholen, die hatten dabei eigentlich ja wirklich gute Voraussetzungen, nicht perfekte, aber gute. Isaak wuchs auf in einer gläubigen Familie, Vater Abraham, der Vater der Glaubenden, ein Freund Gottes, er war nicht perfekt, er hatte so ein Problem mit Menschenfurcht, auch mit der Wahrheit manchmal, aber immerhin, er hatte einen gläubigen Vater. Und seine Mutter Sarah, die wird uns im Neuen Testament als Vorbild hingestellt. Sie war auch nicht perfekt. Sie hatte auch ihren Durchhänger im Glauben, hat man gesehen. Aber immerhin, sie war eine sehr gottesfürchtige Frau. Sie war ihrem Mann immer treu, hat ihn geehrt, selbst als es schwierig war, als er seinen Durchhänger hatte. Also im Großen und Ganzen keine vollkommene Familie, aber eine gottesfürchtige Familie, gute Voraussetzungen. Und Isaak war ja ein Stück weit der bevorzugte Sohn, der Sohn der Verheißung. Er war der Alleinerbe seines Vaters. Ihm ging es gut. Er hatte eine spannende, tolle Verheißung von Gott. Sein Vater hatte dafür gesorgt, dass er eine gute Frau bekommen hat. Gott hat die Rebekka zu ihm geführt, eine Frau mit einem dienenden Herzen. Am Ende von Kapitel 24 hatten wir gelesen, Isaak gewann seine Frau lieb. Und am Ende von Kapitel 26, letztes Mal haben wir gelesen, das ist ungefähr 20 Jahre danach, da haben wir die zwei gesehen, wie sie immer noch geschmust haben. Im Kapitel 25 haben sie eine Gebetserhörung erlebt. Das heißt, die zwei haben mit dem Herrn gelebt. Sie haben ihre Anliegen, ihre Nöte zu Gott gebracht. Im konkreten Fall war es die Unfruchtbarkeit von Rebekka. Und Gott hat ihr Gebet erhört. Gleich im Doppelpack hat er sie gesegnet. Sie haben Zwillinge bekommen. Und ich liebe es, Zwillinge zu haben. Das ist eine großartige Sache. Das sieht alles nach einem wunderbaren, großartigen Beginn aus. Eine glückliche Familie. Aber jetzt hier im Kapitel 27 sind wir nochmal einige später, so 30, 40 Jahre nach dem, was wir im Kapitel 26 gelesen haben. Und wir werden sehen, diese Familie ist nicht mehr so heil. Die ist dysfunktional, könnten wir sagen. Die hat echte Probleme. Da ist Misstrauen untereinander und die manipulieren einander und betrügen einander und belügen einander. Und es erinnert uns daran, dass unsere Ehebeziehungen, dass unsere Familienbeziehungen was ist, was wir nicht einfach schleifen lassen dürfen. Beziehungen sind nicht so ein Perpetuum mobile, dass man einmal anstößt und dann läuft das auf ewig weiter, automatisch. Nee, es ist nicht so. Alles, was du tun musst, damit eine Beziehung schlecht wird, ist schlicht und einfach nichts. Beziehungen sind wie alles in der Welt am Zerfallen, wenn wir nicht Energie zuführen. Das heißt, wenn du eine gute Ehe, wenn du eine gute Beziehung haben willst, dann musst du in sie investieren. Zeit und Aufmerksamkeit und Liebe, Hingabe, Gebet. Tust du das? Wir haben schon ein paar Probleme gesehen, die sich in dieser Familie herauskristallisiert haben. Das erste Problem war Parteiungen innerhalb der Familie. Papa Isaac und Mama Rebecca sind nicht als Einheit aufgetreten ihren Kindern gegenüber und haben ihre Kinder gleich behandelt und gleich geliebt, sondern wir haben schon gesehen, jeder Elternteil hatte so sein Lieblingskind. Isaac, der Papa, hatte den Esau, den wilden, den brassig behaarten Mann, den Abenteurer, den Jäger, den Naturburschen. Dem ist so das Testosteron bei den Ohren rausgekommen und nicht nur dort. Der war behaart wie eine Ziege. Und Isaac hat gesagt, hey, das mag ich. Er war ein Fan von Wildgerichten nebenbei noch. Und so hatte er so seinen Lieblingssohn. Auf der anderen Seite, die Mama Rebecca hat den etwas zivilisierteren Jakob lieber gehabt. Der war so mehr der Hirte als der Jäger, ist bei den Zelten geblieben, daheim, und dem war Rebecca eher zugeneigt. Und sowas ist immer ganz schlecht für das Familienheil, wenn wir Lieblingskinder haben. Ich habe Lieblingskinder, alle meine Kinder sind meine Lieblingskinder. Ist auch ganz schlecht, wenn die Ehepartner sich ausspielen lassen gegeneinander von ihren Kindern. Also Parteiung. Aber noch in einem weiteren Punkt war diese Familie wirklich gesegnet. Nämlich sie hatten Gottes ganz klare Führung, sie hatten Gottes ganz klares Wort. So wie wir auch. Wir sind so reich beschenkt, dass wir Gottes Wort haben dürfen. Und schon vor der Geburt ihrer Kinder hatte Gott der Rebekka offenbart im Kapitel 25, Vers 23, dass zwei Völker in ihrem Leib sind. Und Gott hat gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war nicht üblich in der damaligen Kultur, aber Gottes Wort sagt auch uns ab und an mal was anderes, als was unsere Kultur uns sagt, und es ist okay. Aber sie hatten hier Gottes klare Ansage. Nämlich der Jüngere soll dieses Recht des Erstgeborenen bekommen. Der soll der nächste Patriarch der Familie sein, wenn der Vater mal nimmer ist. Und mit dieser Berufung und Verantwortung war auch ein Segen verbunden. Und das hat auch geheißen in dem Fall, dass dieser Sohn die Linie der Verheißung weiterführen darf, die Linie des Messias, des Retters, Jesus. Und hier an dem Punkt sehen wir aber auch das größte Problem, das diese Familie hatte. Sie hatten Gottes klares Wort, aber entweder mochten sie nicht, was Gott ihnen gesagt hat, oder sie haben nicht Gott vertraut, dass er es vollbringen wird, was er verheißen hat. Oder auf gut Deutsch, ihr Problem war Unglaube und Ungehorsam. Und das ist auch unser größtes Problem. Das ist die Ursache für die meisten anderen Probleme in unserem Leben. Dass unsere Einstellung Gottes Wort gegenüber, der Bibel gegenüber, das, was Gott uns sagt, nicht in Ordnung ist. Gott hat auch zu uns ganz klar gesprochen. Wie wir gerettet werden können, wie wir Beziehung mit Gott haben können, welche Einstellung wir haben sollen, die Rollenverteilung in der Familie, die Gemeindeordnung. Er hat zu uns gesprochen über Ehe, über Scheidung, über Beziehungen, Sexualität, Vergebung, Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Gott hat sehr klar zu uns gesprochen, schwarz auf weiß. Die große Frage ist das okay für dich? Akzeptierst du das, was Gott dir gesagt hat? Richtest du dein Leben danach aus? Dann sagt Jesus, wenn das so ist, dann bist du einer, der sein Lebenshaus, der sein Ehehaus, sein Familienhaus, sein Gemeindehaus auf einem sicheren Felsen baut. Oder weißt du das ein Stück weit zurück, was Gott sagt? Verwässerst du das? Missachtest du das, weil es dir nicht in den Kram passt oder weil unsere Kultur vielleicht was anderes sagt oder weil es dir zu schwer vorkommt, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Wenn du das nicht willst, dann sagt Jesus, dann bist du einer, der sein Lebenshaus, sein Ehehaus, sein Familienhaus, sein Gemeindehaus und so weiter auf dem Sand baut. Und wenn du so lebst, wirst du dein Leben in den Sand setzen, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst davon. Gottes Wort ist Gottes Bedienungsanleitung für ein heiles und gelungenes Leben. Gott liebt uns und Gott sagt uns das, was er uns sagt, nicht weil er uns irgendwie das Leben schwer machen will oder weil er uns einschränken will, sondern schlicht und einfach, weil er es gut mit uns meint. Weil das das Beste ist. Sein Plan für dein Leben ist das Allerbeste für dich. Egal, was die Welt sagt, egal, was die Kultur sagt, egal, ob unsere eigenen Gefühle oder unser eigener Intellekt uns vielleicht was anderes sagt. Das, was wir hier lesen, ist das absolut Beste und Heilste für unser Leben und für unsere Beziehungen. Und wenn du gegen die Bedienungsanleitung handelst, dann wird es nicht heil sein. Wenn du einen Föhn hast, der auf 110 Volt laufen soll oder einen Fernseher von mir aus, der auf 110 Volt laufen soll und du steckst ihn in eine 240er Steckdose, dann wird der ausbrennen. Und so ist es mit Gottes Wort und mit unserem Leben. Und manche fühlen sich cool, wenn sie sich nicht an die Bedienungsanleitung halten. Hey, ich muss mich nicht dran halten. Ich kann mein eigener Herr sein, ich kann mein eigener Gott sein, ich kann tun, was ich will. Aber das ist nicht cool, das ist blöd. Weil es macht kaputt. Wenn du die Haltung hast, dann wirst du die bittere Frucht ernten. Und wenn du auf Gottes Wort hörst, wenn du tust, was er sagt, hat Jesus gesagt, dann wirst du Gottes Segen ernten. Wir ernten das, was wir sehen. Und lass dich an dem Punkt nicht täuschen, täusch dich nicht selbst, lass dich da nicht verführen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich persönlich finde es sehr traurig, dass sogar der Leiter der Evangelischen Allianz, der eigentlich für die bibeltreuen Christen in Deutschland sprechen sollte, kürzlich so seine persönliche Meinung kundgetan hat und darin Gottes Wort so ein Stück weit relativiert hat. Und persönliche Empfindungen von Menschen über Gottes klare Aussage gestellt hat. Das ist traurig. Aber lass uns nicht über andere reden, lass uns bei uns ansetzen. Ich möchte mich und dich ganz persönlich fragen, verwässerst du in irgendeinem Bereich deines Lebens Gottes Anspruch auf dein Leben? Ist eine Herrschaftsfrage eigentlich. Ist Gott dein Gott oder bist du dein eigener Gott? Wer hat das Sagen? Wenn du Gottes Wort verwässerst, so um dein Ding zu drehen, dann hilft kein Rechtfertigen und herumdiskutieren und herumphilosophieren, dann gibt es eigentlich nur eines, kehr um. Bitte, im Namen Jesu, bitte kehr um. Und vielleicht wird es dir helfen, heute diese dysfunktionale Familie Isaaks zu betrachten, zu sehen, wo das hinführt, wenn wir Gottes Wort missachten in unserem Leben. Ich möchte uns mitgeben, was Gott zu Josua gesagt hat in Josua Kapitel 1. Da hat er diesem Leiter Israels gesagt, sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, nach dem ganzen Wort Gottes, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Wann ist Gott mit uns? Ganz einfach, wenn wir mit ihm sind. Und dann werden wir Erfolg haben in unserem Leben. Geistlichen Erfolg vor allem auch. Aber lasst uns hier zurückkommen zu unserer lieben Familie. Am Ende von Kapitel 25 haben wir gelesen, wie Esau dem Jakob für ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht verkauft. Schon so eine Situation, wo Jakob Gott nicht vertraut hat, dass er sein Versprechen halten wird, und er will so ein bisschen nachhelfen und er nutzt einen schwachen Moment seines Bruders, und da sehen wir schon so ein Stück von seiner manipulativen Natur. Und Esau auf der anderen Seite war so ein fleischlich gesinnter, ein irdisch gesinnter Mensch, der von seinen irdischen Trieben und Impulsen gesteuert ist. Der hatte keine Ader für geistliche Dinge, für Gottes Verheißungen, was immer. Der wollte essen, hier und jetzt, Pasta, fertig. Und das erinnert uns an seinen Papa, wie wir heute sehen werden. Offenbar ist auch Isaac über diese Jahre auf diese Ebene heruntergesunken. Am Ende von Kapitel 26 haben wir gelesen, dass Esau zwei Heidinnen geheiratet hatte. Der hatte keine geistlichen Prioritäten. Hey, Hauptsache sie ist schön und reich und kann gut kochen. Hey, ist mir doch egal, ob die Gott folgt oder nicht. Und das bringt uns jetzt hier zum Kapitel 27. Und wir werden heute relativ zügig durchlesen. Ist ein längerer Abschnitt. Habt ihr schon vorausgelesen? Wenn ja, sind euch bestimmte Worte aufgefallen, die sich immer und immer wieder wiederholen? Das sind unsere Schlüsselworte. Ich möchte, dass ihr so drei Wortgruppen seht, dass ihr auf drei Wortgruppen achtet hier in unserem Text. Erste ist Segen oder Segnen. Darum geht es in diesem Kapitel. Wenn ich richtig gezählt habe, kommen diese Worte 25 Mal vor in unserem Abschnitt. Und dann achtet auf die nächste Wortgruppe: Leckerbissen, Wildbret, Ziegenböckchen, Essen. Das kommt so 23 Mal vor. Das steht für das Fleisch, diese irdischen Impulse, die im Weg stehen. Die falsche irdische Motivation. Und dann die dritte Wortgruppe, auf die ihr achtet, bitte, sind so diese Aussagen, wo Rebekka zu ihrem Sohn sagt: Achte auf meine Stimme. Und Betrug und Betrogen, diese Worte, das kommt 5-mal vor, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist die bittere Frucht von dieser Einstellung, dieser fleischlichen Einstellung. Lass uns lesen im Vers 1, Kapitel 27. Und es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, dass er nicht mehr sehen konnte. Also Isaak konnte seinen Sinnen nicht mehr trauen. Wir werden sehen, er konnte allen seinen Sinnen nicht mehr trauen. Die haben ihn getäuscht. Und dasselbe gilt auch für uns. Wir können nicht immer unseren irdischen Sinnen oder unseren irdischen Gefühlen vertrauen und nach unseren Gefühlen leben. Die können uns täuschen, die können uns vom Weg abbringen. Aber wir haben Gottes klares Wort, wie Isaak. Und das ist immer wahr, das weist uns immer den rechten Weg. Aber Isaak mochte nicht, was Gott ihm gesagt hat. Er mochte den Esau mehr als seinen Sohn Jakob. Und er wollte Esau segnen, den Erstgeborenen, nicht den Jakob. Und er wollte Gott ungehorsam sein. Und wir werden sehen, er wollte das im Verborgenen tun, nicht in aller Öffentlichkeit. Er wusste, dass es falsch war, hatte wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen dabei. Und das ist übrigens ein guter Indikator. Wenn immer du was verstecken möchtest und sowas im Geheimen tun möchtest, dann ist es meistens ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das ein bisschen faul ist, dass du auf dem Holzweg bist und dass es nicht okay ist, was du tun willst. Aber es geschah, als Isaak alt geworden und seine Augen trübe waren, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm: Mein Sohn. Und er sagte zu ihm:
hier bin ich.
Und er sagte, sieh doch, ich bin alt geworden. Ich kenne nicht den Tag meines Todes, wie wir alle. Und nun nimm doch mein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir einen Leckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring ihn mir her, dass ich esse, damit meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Das war so der Level, auf dem Isaak gelebt hat. Er liebte den Esau vor allem deswegen, weil er ihn den Magen gefüllt hat mit seinen Lieblingsspeisen. Er lebt auf der Ebene des Fleisches, triebgesteuert, lustgesteuert. Was er zum Essen kriegt, das ist ihm total wichtig. Das ist das Wichtige im Leben. Vers 5. Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Wenn ihr campen geht, wenn ihr in einem Zelt wohnt, dann denkt dran, dass die Wände sehr dünn sind. Ich habe immer viel Spaß dabei, wenn ich auf Praiseland bin, auf den Jugendcamps. Die ersten zwei Nächte sind meistens sehr laut, bevor die Kids müde sind. Und da ist Nachtruhe und die Kinder, also vor allem die Mädels, die reden und reden und reden. Und ich habe so einen Geheimtipp, wie ihr die zum Schweigen bringen könnt oder zumindest dazu, dass sie leiser reden. Ich schleiche mich dann immer an das Zelt ran und höre mal so eine halbe Minute zu, was sie reden. Und dann stecke ich meinen Kopf durch die Tür rein und sage, hey, das ist aber echt interessant, dass du den und den Jungen magst oder dass du das und das getan hast, das ist total abgefahren und dann sind die meisten total geschockt. So, hört man das? Und ich sage, hey Leute, wir sind auf dem Camp, jeder hört hier mit. Es funktioniert jedes Mal. Geheimtipp. Und so hat die Rebekka die Unterhaltung zwischen Isaak und Esau mitgehört. Und dann lesen wir weiter in Vers 6. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau so reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir einen Leckerbissen. Das ist jetzt der Esau, der redet. Testosteron. Dass ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne, bevor ich sterbe. Nee, Quatsch, der Isaak hat es gesagt, gell? Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir sage. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Rebekka, die jetzt redet, hol mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem Leckerbissen für deinen Vater zubereiten, wie er es liebt. Dann sollst du es zu deinem Vater bringen, dass er isst, damit er dich vor seinem Tod segnet. Ein paar Anmerkungen dazu. Also erstens, Jakob ist in seinen 70ern und er ist noch immer so unter der Fuchtel seiner Mama. Weiß nicht, ob das gesund ist. Die Bibel spricht davon, Vater und Mutter verlassen und deiner Frau anhangen. Also irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir auf eigenen Füßen stehen müssen, denke ich. Aber gerade in dieser Kultur ist es auch so, dass die Eltern ein Leben lang so eine Stellung haben, des Respekts. Und wir sollen alle Vater und Mutter ehren. Aber ich denke, es ist sehr ungesund, vor allem wenn du verheiratet bist und Mama und Papa funken immer noch so in dein Leben und wollen dirigieren. Nee, ihr seid eine neue Familie mit einem neuen Haupt. Weiter die Eltern ehren, natürlich. Aber ich glaube, das, was wir hier sehen, ist ein Stück weit sehr ungesund. Der 70-Jährige, der immer noch so nach der Pfeife seiner Mama tanzt und naja, auch nicht dagegen spricht, obwohl er weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und das ist der zweite Punkt, den ich machen möchte. Das biblische Prinzip, wenn eine Autoritätsperson über dich, sag mal die Mama, wenn du ein Kind bist oder dein Chef oder dein Ehemann oder ein Ältester der Gemeinde oder die Regierung, wenn sie was von dir verlangen, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als dem oder den Menschen, die Gott über uns gesetzt hat und dem, was sie wollen. In der Apostelgeschichte 5, da antwortet der Petrus und die Apostel dem Hohen Rat, als die ihnen geboten haben, das Evangelium zu verschweigen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott steht über allem. Dritter Punkt, Rebekka vertraute nicht auf Gottes Kraft und auf Gottes Weisheit und auf seine Fähigkeit, seine Verheißung zu erfüllen. Also sie hat hier Mangel an Gottvertrauen und kriegt so die Panik und will Gott aushelfen, seine Verheißung zu erfüllen. Kann schon mal passieren, oder? Dass so eine Mama anfängt, Heiliger Geist zu spielen und so die Rolle des Heiligen Geistes einzunehmen und alles zu regeln, alles zu managen, alles zu kontrollieren. Und sie hat so ein bisschen das Motto, das Ziel, der Zweck heiligt die Mittel. Aber das ist nie so. Wir können Gottes Zwecke nicht mit gottlosen Mitteln erreichen. Es ist genauso wichtig, was wir tun, wie das Ziel, was wir haben. Also denkt nur an Mose zum Beispiel. Na, Mose hat die Not seines Volkes gesehen, hat vielleicht die Berufung von Gott verspürt, sein Volk zu retten, aber er tut es zum falschen Zeitpunkt und auf eine falsche Art und Weise und er schlägt den Ägypter und, naja, er kennt die Geschichte. Das können auch wir tun. Und Rebekka wandelt hier biblisch gesprochen im Fleisch. Also lebt aus eigener Energie, aus eigener Weisheit, versucht hier Gott ein bisschen auszuhelfen. Jeder in der Familie lebt so, lebt nach dem Fleisch. Und wenn wir die gefragt hätten, hätten die wahrscheinlich alle die Schuld dem anderen zugeschoben. Aber sie hatten alle eine falsche Einstellung und Gott nicht im Auge. Und so Rebekka entwirft hier so einen hinterlistigen, manipulativen Plan. Und das kann man oft beobachten im Leben. Mein Mann, mein Chef, mein Leiter, die Mama, wer immer, trifft eine Entscheidung, die mir nicht passt. Also setze ich alle meine Hebel in Bewegung, um irgendwie meinen Willen durchzusetzen. Und wenn ich es nicht direkt rüberbringe, dann versuche ich es halt irgendwie hintenrum. Und dann wird manipuliert und genörgelt oder geschwiegen, je nachdem, kann verschiedene Formen annehmen. Und oft sind gerade die, die äußerlich am demütigsten erscheinen, die am meisten manipulieren. Und das ist nicht gut. Handelst du wie Rebekka, dann stoppe es einfach. Bete lieber für deinen Mann oder für deinen Chef oder für deinen Leiter. Vertraue dem Herrn, dass er fähig ist, ihn umzustimmen. Rebekka hätte sich ein Beispiel an ihrer Schwiegermutter Sarah nehmen können. Die war so ein gutes Beispiel an diesem Punkt, wie wir schon gesehen haben. Vierte, was wir hier natürlich wieder sehen, ist, Isaac und Rebekka arbeiten nicht als Team zusammen für Gott, um seinen Willen zu tun. Ermutigen nicht einander zum Richtigen, zum Guten. Und das ist ein wichtiger Zweck der Ehe, sondern sie arbeiten hier gegeneinander mit so politischen Spielchen, Manövern, Manipulation, planen geheime Dinge hinter dem Rücken des anderen. Und das ist eigentlich immer ein Rezept für Desaster in der Ehe, in der Familie. Lass uns jetzt auf Jakob schauen. Vers 11. Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich mein Vater, dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm treibt und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Interessant. Es macht dem Jakob nichts aus, dass er Spott mit seinem Vater treibt. Er mag es nur nicht, wenn es ans Licht kommen würde. Er hatte Schiss, erwischt zu werden. Und er war berechtigt. Meistens kommt ans Licht, was wir im Verborgenen tun wollen. Also nochmal, wenn du das Gefühl hast, du musst etwas verbergen, dann prüf das besser nochmal im Licht von Gottes Wort, was du tun willst. Unser Lebensstil sollte eigentlich freiwillig so sein, dass wir freiwillig im Licht wandeln, dass wir offen und ehrlich und authentisch leben. Im 1. Johannes Vers 7 im Kapitel 1 heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Seine Mutter aber sagte zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn, höre nur auf meine Stimme und geh, hole mir. Also sie will es durchziehen. Und ja, es war auch so, der Fluch kam eigentlich auf beide. Beide mussten die bittere Frucht ihres Handelns ernten. Jakob musste fliehen und Mama Rebekka hat ihren Lieblingssohn nie wieder gesehen. Damals gab es keine E-Mails, kein Skype. Ihr Unglaube hat die Beziehung zerstört. Und er ging hin und holte und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete einen Leckerbissen, wie sein Vater es gern hatte. Dann nahm Rebekka die guten Kleider ihres älteren Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Die Felle der Ziegenböckchen aber zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses, und sie gab den Leckerbissen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Muss witzig ausgesehen haben. Bist du selbst? Oder läufst du mit so irgendwelchen heuchlerischen Fällen rum? Ich weiß, in der Gemeinde laufen wir alle heilig rum, da sind wir alle heilig. Aber wer bist du wirklich, wenn niemand dich sieht? Das ist wahrer Charakter. Gott ist nicht beeindruckt von dem Äußerlichen, von unserem äußerlichen Aussehen, unserer äußerlichen Heiligkeit, unserem Erscheinen. Er sieht dein Herz. Er sieht, wie du wirklich bist. Und das ist wichtig. Und ich finde es traurig, wie sehr der Jakob sich hier ziemlich wörtlich zum Affen macht eigentlich. Ne? Hat wahrscheinlich ausgesehen wie ein Affe. Kann man nicht vorstellen, dass er sich wohlgefühlt hat in seiner Haut, in seiner Ziegenhaut, die frisch abgezogenen Ziegenhäute, die ihm da übergezogen wurden. Und es war überhaupt nicht nötig. Gott war fähig, seine Verheißung zu erfüllen. Aber manchmal machen wir uns so zum Affen, oder? Wenn wir so etwas so wirklich wollen und wir so unser Ding wirklich durchziehen wollen, dann machen wir uns meistens zum Affen. Geistlich gesehen zumindest. Und das ist nicht Gottes Plan. So ging er zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater. Und er sagte, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit deine Seele mich segnet. Isaak aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Er sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Jetzt kommt auch noch Gott hier mit ins Spiel. Ja klar, Gott ist schuld. Verstößt hier direkt gegen das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn nicht zum Nichtigen, zur Lüge aussprechen. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater heran und er betastete ihn und er sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren, wie die Hände seines Bruders Esau, der arme Esau. Ne? Hat wirklich so ausgesehen. Isaak ist getäuscht von seinen Sinnen. Ist ihm übrigens auch gar nicht aufgefallen, dass es Ziegengericht war und kein Wildgericht. Da segnete er ihn und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin's. Da sagte er, reiche es mir her, ich will von dem Wildbret meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reichte es ihm hin, sodass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm, tritt doch heran und küss mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. So gebe dir Gott vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Hatte nur eine gehabt, ne? Ist ja wirklich komisch. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Seht hier drei Dinge an diesem Segen. Können wir für uns mitnehmen, wenn wir als Väter und als Mütter unsere Kinder segnen wollen. Zuerst sehen wir eine Berührung, einen Kuss, eine Umarmung. Und es ist wichtig für unsere Kinder, emotionale Wärme zu erfahren bei ihren Eltern. Und wenn sie das nicht erfahren, dann kann es wirklich Probleme geben. Manche von euch haben Probleme deswegen, weil sie es nie gehört haben von ihrem Papa oder von ihrer Mama. Ich hab dich lieb und es gespürt haben. Und kann zu allen möglichen Problemen führen. Wir wissen, Homosexuelle haben oft oder zumindest häufiger als Nicht-Homosexuelle solche Erfahrungen oder Nicht-Erfahrungen gehabt. So diese Erfahrung der fehlenden Wärme, vor allem durch den gleichgeschlechtlichen Elternteil. Zweites sehen wir, Isaak sprach über ihn. Ha, siehe der Geruch meines Sohnes, es ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Hey, mein Sohn, das ist, was ich in dir sehe, das ist, was ich an dir rieche in dem Fall. Aber ich sehe das, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott hat was in dich hineingelegt. Das ist gut, wenn wir das in unseren Kindern bestärken. Und dann drittens prophezeit er natürlich über seine Zukunft. Mein Sohn, das ist, was ich sehe in deinem Leben. Und das kann eine ganz große Motivation sein für unsere Kinder. Mein Sohn David ist der Willensstarke von unseren Kindern. Und das ist manchmal herausfordernd. Aber es ist auch was Gutes, wenn wir einen starken Willen haben, wenn wir es für das Richtige einsetzen. Ich meine, Paulus hatte einen starken Willen und das war sehr gut. Also kann ich das, was ich in meinem Sohn sehe, nehmen und ich sage zu ihm, David, es ist gut, dass du einen starken Willen hast. Wenn wir so drüber reden, hey, das war nicht gut, was du gerade gemacht hast und dass du versuchst, gegen mich zu rebellieren. Aber eigentlich ist es gut, dass du einen starken Willen hast, dass Gott was in dich reingelegt. Und ich glaube, du wirst ein Leiter in Gottes Reich sein. Gott will dich gebrauchen mit dem, was Gott in dein Leben gelegt hat. Und das kann eine starke Sache sein. Also gerade wenn die Söhne das von ihren Vätern hören, wenn wir sehen können, was Gott in ihrem Leben tut und wir das bestärken und ermutigen und ihnen eine Vision geben für das Gute, für das, was Gott tun möchte in ihrem Leben. Weil die Wahrheit ist, Gott hat ihnen diese Dinge, diese Persönlichkeit, diese Begabungen gegeben, weil er sie gebrauchen will zu seiner Ehre. Und das können wir bestärken und da können wir sozusagen prophetisch auch in das Leben unserer Kinder sprechen. Und das ist eine machtvolle Sache. Also, ihr Väter, ihr Mütter, wenn ihr eure Kinder segnen wollt, emotionale Wärme zeigen. Sprecht in ihr Leben und bestärkt, was Gott in sie hineingelegt hat. Sprecht auch prophetisch in ihr Leben hinein. Okay. Jakob hat den Segen bekommen. Ziel erreicht. Segen empfangen. Gottes Verheißung ist gerettet. Gott sei Dank. Ihr kleiner, fleischlicher, sündiger Plan hat funktioniert. Ja, aber um was für einen Preis? Seht hier Vers 30. Und es geschah, sobald Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Und es geschah, als Jakob gerade eben von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von der Jagd. Und auch er bereitete einen Leckerbissen, brachte ihn zu seinem Vater und sagte zu seinem Vater, mein Vater, richte sich auf und esse von dem Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Da sagte sein Vater Isaak zu ihm, wer bist du? Er sagte, ich bin dein erstgeborener Sohn, Esau. Da erschrak Isaak mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und zu mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst, und ich habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Es gab nur einen Segen. Und Isaak wusste natürlich genau im Herzen, dass er eigentlich den richtigen gesegnet hat. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, da schrie er mit lautem und erbittertem Geschrei über alle Maßen und sagte zu seinem Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Er aber sagte, dein Bruder ist mit Betrug gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Da sagte er, darum heißt er Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat. Jakob heißt er so viel wie Betrüger. Hat seinem Namen alle Ehre gemacht. War wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Darum heißt er Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen und siehe, jetzt hat er auch meinen Segen genommen. Er war nicht wirklich wahr. Sein Erstgeburtsrecht hat er verkauft. Inklusive dem Segen, das gehört zusammen. Aber Esau war ein weltlich gesinnter Mann. Erstgeburtsrecht, geistliche Dinge waren ihm nicht so wichtig, aber der materielle Segen, den wollte er haben. Der Erstgeborene oder der das Erstgeburtsrecht hatte, hat 2/3 von allem geerbt, um auch seine Rolle ausfüllen zu können, zu dem Gott ihn berufen hat. Da antwortete Isaak und sagte zu Esau, siehe, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und auch alle seine Brüder ihm zu Knechten gegeben und mit Korn und Most habe ich ihn versehen und nun, was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Das sagte Esau zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater, segne mich, auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Dicke, fette Krokodilstränen. Ganze Leben lang war es ihm egal. Aber jetzt ist ihm plötzlich wichtig. Vielleicht magst du dein Leben führen, gerade nur für das Hier und Jetzt und Heute. Vielleicht hast du die ganze Zeit gesagt, ach, mein Zeugnis oder geistliche Segnungen, Schätze im Himmel, Belohnungen, ist mir doch egal, juckt mich doch nicht. Jetzt, hier und jetzt, Essen bauen, Geld anhäufen, Karriere, das ist wichtig. Ich kann dir versprechen, wenn du eines Tages vor deinem Vater stehst, dann wird es dir wichtig sein. Und dann wird es ebenso ein Verlust sein, wie es für Esau war, der seinen Segen verachtet hat. Und vielleicht wirst du weinen und vielleicht wirst du schreien wie er. Also es ist besser, gleich hier und jetzt unsere Prioritäten wieder in Ordnung zu bringen. Weil dann können wir mit Vorfreude und mit Zuversicht in die Ewigkeit gehen. Und jetzt hier ist die Zeit, jetzt hier ist die Gelegenheit dafür, Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn wir mal gestorben sind, dann ist es vorbei. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Nach dem Tod ist es zu spät. Und die Bibel sagt uns, kauf die Zeit aus, kauf die gelegene Zeit aus, die wir jetzt haben. Also lasst uns jetzt mit einer geistlichen, mit einer ewigen Perspektive leben. Da antwortete sein Vater Isaak und sagte zu ihm, siehe, fern vom Fett der Erde wird dein Wohnsitz sein und fern vom Tau des Himmels oben. Von deinem Schwert wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Doch wird es geschehen, wenn du dich losmachst, wirst du sein Joch von deinem Hals wegreißen. Und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen: Es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Also seht ihr diese bittere Frucht von Unglauben und Ungehorsam? Tränen, Hass, Entzweiung. Jetzt schmiedet Esau Mordpläne gegen seinen Zwillingsbruder Jakob. Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm: Siehe, dein Bruder Esau will an die Rache nehmen und dich erschlagen. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme. Ah. Schon wieder? War nicht so wirklich gut das letzte Mal. Aber nun, mein Sohn, hör auf meine Stimme und mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum soll ich euch beide an einem Tag verlieren? Den einen, weil er ermordet wird, den anderen, weil er hingerichtet wird als Mörder. Oh, die gute Rebekka. Wie sehr die sich verspekuliert hat. Ihr Plan, in ihrem Denken so weise und so glatt, so hingebogen. Einige Tage. Nee, wie sehr der in die Hose gegangen ist, der Plan. Waren über 20 Jahre, bis Jakob zurückgekehrt ist. Und die gute alte Rebekka, die alles so kontrollieren wollte und alle Fäden ziehen wollte, wird ihren Sohn Jakob nie wiedersehen. Was ist wert? Nee, natürlich nicht. Genauso, wie es bei uns ist, nicht wert ist. Genauso wird es bei dir sein, wenn du denkst, du weißt es besser als Gott. Wenn du deinen altglatten, gewieften Plan und deine Rebellion gegen Gottes Wort ausführst, eines Tages wirst du zurückschauen und vor den Trümmern deines eigensinnigen Lebens stehen, mit genau diesem Schmerz und diesen Tränen, und du wirst sagen, es war es nicht wert. Ich denke da an die Mutter eines Freundes von mir, die sich hat scheiden lassen von ihrem ersten Mann, obwohl sie keine biblische Grundlage hatte und so weiter und so fort, und wieder geheiratet. Und natürlich hat sie den nächsten Sünder geheiratet, der auch seine Probleme hatte. Und es war interessant, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie schwer es sein würde, dann wäre ich bei meinem ersten Mann geblieben. Warum nicht gleich? Es ist nicht wert, gegen Gottes Wort zu handeln. Also es ist viel besser, wenn du gleich heute umkehrst, als dich weiter zu verrennen. Dein himmlischer Papa liebt dich. Er liebt den verlorenen Sohn. Er liebt die verlorene Tochter. Und er wartet mit offenen Armen. Und natürlich spielt Rebekka jetzt wieder so ihr manipulatives Spielchen mit Isaak, statt einfach die Wahrheit zu sagen. Ist so peinlich und traurig und einfach nur ein Drama hier. Vers 46, und Rebekka sagte zu Isaak: Ich bin des Lebens überdrüssig wegen der Töchter Hets. Wenn Jakob auch so eine Frau wie diese nimmt von den Töchtern Hets, von den Töchtern des Landes, was soll mir dann noch das Leben? Also sie raunzt ihn hier die Ohren voll. Und in der Sache hatte sie ja eigentlich recht. Na, an und für sich war es ja richtig, eine gläubige Frau für den Jakob zu suchen, aber der Anlass war falsch und der Moment war falsch und in dem Moment war es eigentlich auch nicht ihre wahre Motivation. Und Abraham wird hier einmal mehr so von seiner Frau rumgeschubst. Er war kein Leiter in seiner Familie. Er hat die Konfrontation gescheut, diese Situation zu konfrontieren auch und sagen, hey Leute, was geht denn hier eigentlich ab? Was läuft denn hier falsch? Lasst uns zurückkehren zum Wort Gottes. Was sagt Gott uns? Lasst uns aufhören mit diesem ganzen Spielchenkram hier. Er hat nicht die Leidenschaft genommen, er hat keinen Versuch unternommen, seine Familie zu versöhnen. Er hat einfach die Sache laufen lassen. Ja, Schatz. Kapitel 28, Vers 1. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mach dich auf, geh nach Paddan Aram zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. Wow, was für eine Gnade. Jakob hat den Segen Abrahams hier ganz sicher nicht verdient. Und auch wir haben Gottes Segen nicht verdient. Wir dürfen aus Gnade leben. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil es Jesus für uns verdient hat. Und das ist eine wunderbare Sache. So entließ Isaak den Jakob und er ging nach Paddan Aram zu Laban, den Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Und als er zurückkam, 20 Jahre später, war Rebekka tot. Also Trennung kommt hier in die Familie. Was es wert nochmal? Nee, niemals. Ist es nie wert, wenn wir gegen Gottes Wort handeln. Vers 6, und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Paddan Aram entlassen hatte, sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot, nimm ja nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, und als Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Paddan Aram ging, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak. Und Esau ging zu Ismael und nahm sich Mahalat zur Frau, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Frauen hinzu. Also hier wieder so ein völlig fleischlicher Versuch, die Situation in seinem Sinne noch zu retten. Hat natürlich nicht funktioniert, hat natürlich nicht den Unterschied gemacht. Was war rein äußerer Gehorsam, noch dazu aus falscher Motivation. Nicht, weil er erkannt hat, dass es falsch war, nicht, weil er Buße tun wollte, sondern einfach, weil er was bekommen will von seinen Eltern und weil er seine Eltern manipulieren will. Und das bringt es natürlich nicht. 1. Samuel spricht der Herr, Kapitel 16, Vers 7. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also lasst uns ehrlich sein vor ihm heute Morgen. Wenn du ihm etwas bekennen musst, dann bekenn ihm das. Wenn du umkehren musst von etwas, dann kehr um. Heute, hier, jetzt. Wenn du deine Einstellung ändern musst, dann tu das. Jetzt, heute. Die Bibel sagt uns heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Lass uns dann noch einen Moment der Stille nehmen, in dem wir persönlich zu Gott reden können über diese Dinge, wenn er uns da etwas aufzeigt. Vater, wir wollen unsere Herzen zu dir erheben heute Morgen. Du kennst sie sowieso. Ist eigentlich auch ein schöner Gedanke, eine schöne Wahrheit, dass du dich nicht blenden lässt von unserem äußeren Schein, sondern dass du uns wirklich kennst und uns wirklich siehst. Weil er sagt mir, ich muss dir nichts vormachen. Ich kann zu dir kommen, so wie ich bin, ehrlich und offen. Und kann echte Beziehung mit dir haben. Und Vater, du siehst, wie dysfunktional wir oft noch sind in unserem Leben. Und wir bringen heute diese Dinge zu dir. Hilf uns dabei umzukehren, Vater. Auf dem heilen Weg, auf dem schmalen Weg zu gehen. Wie Maria, die Mutter Jesu, zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Vater, ich danke dir, dass dein Herz es ist, uns zu segnen. Du bist so ein guter, freigebiger, großzügiger Vater. Und so, Vater, lass uns in dir ruhen. Dass wir nicht panisch, fleischlich versuchen, die Dinge selbst hinzubiegen und zu manipulieren und all diese Dinge, sondern dass wir dir vertrauen mit unserem Leben, mit unseren Kindern, mit unseren Ehen, mit unseren Männern, mit unserer Gemeinde, mit all diesen Herausforderungen, die du in unser Leben bringst. Du bist Gott. Du bist souverän. Du bist allmächtig. Stärke unseren Glauben, Vater. Und hilf unserem Unglauben. Leite uns auf deinem Weg des Segens. Wir wollen beten, wie David gebetet hat. Erforsche unsere Herzen. Und sieh, ob da irgendein abgöttischer Weg in uns ist. Und leite uns auf deinem heilen Weg. Dass wir zurückkehren ins Haus des Herrn, unser ganzes Leben lang. Stärke uns und segne uns in unserer Nachfolge. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.